Und das ist eben auch das, was Markus Feldhoff sozusagen mit seinem Ankommen bei uns dann auch relativ schnell auch mitgebracht hat. Dieses Glauben an die eigenen Fähigkeiten, die zweifelsfrei da sind. Und wir haben sie eben auch schon über weite Strecken der Saison ja auch schon sichtbar werden lassen.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, das 87. Nächste Woche ist Schnapszahl. Da hoffen wir, dass uns der VfL im Heimspiel gegen St. Pauli am Wochenende einen Grund zum Anstoßen liefert. Gegen Nürnberg gab es diesmal beim 1:1 zwar keinen Sieg. Ob sich dieser Punkt nach 9 Niederlagen in Serie nicht aber doch zumindest ein bisschen so anfühlt wie ein kleiner Erfolg, darüber und über noch viel mehr sprechen wir heute in dieser Folge des VfL-Podcasts. Mit mir im Studio ist mein Kollege Benjamin Kraus, der das Spiel in Nürnberg ebenso verfolgt hat wie unsere beiden zugeschalteten Gäste, Benjamin Schmedes, Geschäftsführer Sport des VfL, und Sky-Moderator Hansi Küpper, der die Partie am Sonntag in Nürnberg kommentiert hat. Herr Küpper, gleich mal die erste Frage.
Hallo.
Wie bewerten Sie den Punktgewinn des VfL?
Ich glaube, dass tatsächlich an diesem Tag dieses Beenden dieser unglaublichen Negativserie mit 9 Niederlagen alles überstrahlt. Und dass es deswegen ein für den VfL, glaube ich, extrem wichtiger Punkt war.
Herr Schmedes, da können Sie sich, glaube ich, anschließen, ne?
Ja, erstmal hallo an Sie und auch an die Zuhörer. Ja, zumindest kann ich mich so insofern anschließen, dass ich sage, es war jetzt ein Punkt für die Tabelle, aber es war sicherlich eben auch ein Punkt, der für uns als Gruppe insgesamt nochmal einen etwas höheren Wert hat als diesen einen für die Tabelle.
Benni, du hast das Spiel für uns beschrieben in Nürnberg, verfolgt, du warst live dabei. Wie hast du es gesehen? Was ist dir aufgefallen?
Also mir ist vor allem aufgefallen, womit ich von vornherein nicht unbedingt gerechnet hätte, dass der VfL eigentlich von der ersten Minute komplett im Spiel war. Wenn man so mit 9 Niederlagen zu so einem Auswärtsspiel bei einem direkten Konkurrenten geht, kann man ja schon mal mit einer gewissen Unsicherheit rechnen, vielleicht auch mit einer gewissen Angst, Fehler zu machen. Und da muss ich, können mir die Gesprächspartner gerne zustimmen oder vielleicht auch was anderes sagen, aber da habe ich jetzt beim 1. FC Nürnberg viel, viel mehr Angst am Ball gesehen als beim VfL Osnabrück. Die Defensivformation stand gut, man hat taktisch eine neue Handschrift gesehen vom Trainer mit der Dreierkette, dann dieser breiten Dreierkette davor mit Taferzhofer in der Mitte, Wolze links, Aydini rechts. Also Nürnberg hat in der ersten Halbzeit eigentlich bis auf diesen Schlenzer von Möller-Daly weit vorbei gar keine Aktien, und der VfL hätte, und das finde ich war so ein bisschen das alte Problem noch, hätte im Spiel nach vorne bei bisschen weniger Fahrigkeit am Ball und bei bisschen mehr Ruhe, bei bisschen mehr, ja, dass einer guten Aktion auch mal noch eine gute Aktion folgt und nicht gleich wieder eine schlechte und ein hektischer Ballverlust, dann wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen in Nürnberg. Das war so mein Eindruck und mein Fazit von dem Spiel. Und dazu würde ich dann auch ganz gern Herrn Schmedes fragen, traut man dem vielleicht sogar auch ein bisschen hinterher, dass vielleicht sogar noch ein heftigerer Befreiungsschlag ja durchaus im Bereich des Möglichen war angesichts dieser Punkte?
Ja, im Grundsatz kann ich dem schon sehr, sehr stark zustimmen. Also ich habe dasselbe Empfinden gehabt, dass wir von Beginn an gut im Spiel gewesen sind, dass wir eine gute Organisation hatten, gerade in unserem Defensivspiel, wo sich natürlich dann aber eben auch alle 11 Spieler auf dem Feld mit maßgeblich dran beteiligt haben. Und es ist in der Tat so, dass wir, wenn wir dann gerade in unseren Offensivbemühungen hier und da ein bisschen mehr Klarheit gehabt hätten, gerade je näher es dem gegnerischen Tor ging, desto eher war da vielleicht die eine oder andere Aktion etwas zu unsauber, um zu einem guten Torabschluss zu kommen. Das begleitet uns jetzt schon seit einiger Zeit, dieses Phänomen. Aber ich glaube auch, dass das etwas ist, was immer auch ein Stück weit damit einhergeht, welches Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein oder auch Selbstverständnis hat man in bestimmten Situationen. Das kann man dann weniger herbeireden, sondern muss man sich dann eben auch wieder in Form von Sicherheit und gelungenen Aktionen dann eben holen. Deswegen bin ich erstmal sehr zufrieden, dass wir diese Sicherheit uns geholt haben in unserer Defensivarbeit. Aber natürlich werden wir Stück für Stück jetzt auch in den nächsten Wochen auch wieder bessere und qualitativ höherwertigere Offensivaktionen benötigen, um Fußballspiele gewinnen zu können. Hinterher trauern, nein, weil es nichts bringt. Ich glaube, natürlich wäre mehr möglich gewesen, aber es wäre auch, wie es immer so ist, auch weniger drin gewesen. Und von daher müssen wir uns immer damit arrangieren, welche Möglichkeiten hatten wir. Ich finde, dass das Spielergebnis mit 1:1 absolut die Kräfteverhältnisse dieses Spiels auch widerspiegeln. Und von daher müssen wir es so nehmen und sollten tunlichst weiter daran arbeiten, unsere unsere Wettbewerbsfähigkeit auch weiter auszubauen ins Positive, sodass wir dann eben auch die Wahrscheinlichkeiten wieder erhöhen, auch wieder Spiele gewinnen zu können.
Benjamin Kraus hat gerade davon gesprochen, von einer neuen Handschrift des Trainers, die erkennbar war. Haben Sie die auch gesehen und wie gefällt sie Ihnen?
Ja, erstmal vorweg bin ich sehr zufrieden mit den ersten, es sind ja heute dann 14 Tage des Wirkens von Markus Feldhoff. Ich würde noch nicht so weit gehen, dass ich sage, da hat sich jetzt schon eine Handschrift durchgesetzt. Ich glaube, das ist schon, dass wir immer noch in den Grundzügen unterwegs sind. Markus hat eine sehr, sehr klare Idee davon, wie er sich das vorstellt. Ich glaube, dass das teilweise auch schon sichtbar gewesen ist. Eine neue Grundordnung ist da jetzt, zumindest mit dem Spiel gegen Nürnberg, sehr schnell erkennbar gewesen, auch so ein paar Grundprinzipien sicherlich auch. Wenn es so einfach wäre, nach 14 Tagen schon eine glasklare Handschrift in einem Spiel erkennbar zu machen, dann ist es, glaube ich, viel zu schnell gedacht. Ich glaube, dass wir da schon noch die eine oder andere Trainingswoche benötigen werden, dass sich das dann noch weiter durchsetzt. Aber die Ansätze, die wir dann jetzt in Nürnberg eben schon haben sehen können, die gehen, so würde ich es zumindest bewerten, absolut in die richtige Richtung. Und da werden wir weiter dran arbeiten müssen. Und wir sollten jetzt auch wenn es sich gut anfühlt, für den Moment wieder einen Punkt eingefahren zu haben, auswärts beim 1. FC Nürnberg, dann ist aber auch klar, dass sich an der tabellarischen Konstellation erstmal relativ wenig getan hat. Und wir müssen schon beides im Blick haben. Gerade dann jetzt die letzten 10 Auftritte, die wir noch vor uns haben.
Ich bleibe mal im Bild der Schrift. Wohin soll es denn da gehen? Eher in eine Schönschrift oder in kräftige Druckbuchstaben?
Wenn wir kräftig aufdrücken und trotzdem relativ schön schreiben in dem Augenblick, dann versuchen wir dann einen guten Kompromiss hinzubekommen. Weil ich glaube, und das ist eben auch, ich das so aufnehme, das eine ist immer nur Mittel zum Zweck. Also wir versuchen ja, den Fußball zu spielen, wie wir ihn spielen wollen und auch können, um unterm Strich erfolgreich sein zu können. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir spielen eine gewisse Form von Fußball und verzichten dafür auf den einen oder anderen Punkt, den wir einsammeln, sondern die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, ist und die Basis unserer Überzeugung, wie wir am erfolgreichsten sein können. Deswegen gibt es da keine A- und B-Note, sondern es gibt das eine, was das andere bedingt. Und wir sind von unserer Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, absolut überzeugt und deswegen auch zu keiner Zeit bereit gewesen, das in irgendeiner Weise in Frage zu stellen.
Herr Küpper, Herr Schmiede sprach gerade von Wettbewerbsfähigkeit. Sie kennen nun, verfolgen nun die zweite Liga ziemlich intensiv. Wie wettbewerbsfähig haben Sie denn den VfL gestern gesehen?
Also ich habe ihn definitiv wettbewerbsfähig gesehen und ich stimme auch Benjamin Kraus zu. So wie der VfL dieses Spiel angegangen ist, das war schon bemerkenswert, wenn man dann nach einer Viertelstunde gefragt hätte, wer von diesen beiden Mannschaften spielt zu Hause und hat 5 Punkte mehr und wer ist die Mannschaft, die 9-mal hintereinander verloren hätte, da hätte jeder gesagt, ja, die in Rot, die sind ja völlig verunsichert. Also das war, fand ich auch bemerkenswert und extrem wichtig, weil sie auch die ersten Trainerminuten waren für Markus Feldhoff. Und ich bin allerdings auch der Meinung, unterm Strich ging am Ende dieses 1:1 in Ordnung, auch wenn vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen wäre gegen einen Gegner. Allerdings, das muss man sagen, ich hatte den 1. FC Nürnberg auch schon 2-3 Mal in den letzten Wochen, der extrem angeschlagen ist und der als großer Traditionsverein mit einem sehr unruhigen Umfeld natürlich auch nochmal deutlich größere Probleme hat, mit dieser Situation umzugehen. Man wollte eigentlich nach oben, wird wieder durchgereicht wie im letzten Jahr. Also es wäre tatsächlich mehr drin gewesen, aber der VfL Osnabrück, um nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, absolut wettbewerbsfähig und von Beginn an mindestens das gleichwertige, vielleicht sogar bessere Team.
Herr Küpper, wenn wir den Fokus trotzdem ein bisschen weiterziehen auf den generellen Abstiegskampf in der zweiten Liga, dann fällt mir Ihr Satz ein, den Sie zum Ende der ersten Halbzeit gesagt haben. Da ging es darum, dass Sie einen Spielbericht hinterher auch füllen müssen, der auch auf 11 Minuten angewachsen ist, weil nur 2 Spiele stattgefunden haben am Sonntag. Und Sie haben gesagt, das wird gar nicht so leicht, diese 11 Minuten vollzukriegen mit Highlights. Also das Spiel an sich war ja jetzt nicht ganz so geil, muss man ja auch sagen, zumindest für den neutralen Zuschauer, der halt Lust hat auf schönen Fußball. Wo sehen Sie denn da die Nürnberger und den VfL auch im Vergleich zu momentan ja schon recht befreit aufspielenden Braunschweigern aus irgendeinem Grund und auch dem Potenzial, das Sandhausen und ja auch Würzburg mit den neuen Spielern mitbringt im Keller?
Ja, also es ist natürlich schon so gewesen, dass sich in diesen 90 Minuten bei vielem Positiven, was man feststellen konnte, auch wieder gezeigt hat, dass der VfL große Schwierigkeiten hat, in den 16-Meter-Raum zu kommen, vielversprechende Abschlüsse sich zu erarbeiten. Ich habe bei der Vorbereitung auf das Spiel schon gestaunt, als unsere Kollegen von Opta, also die statistischen Dienstleister, herausgefunden haben, dass der durchschnittliche Abschluss des VfL Osnabrück in dieser Saison aus 21 Metern erfolgt. Da sind wahrscheinlich dann 11 Meter nicht mitgerechnet. Also es geht wahrscheinlich um Szenen aus dem Spiel heraus. Also das ist sicherlich etwas, was immer noch ein Manko ist und was der VfL in den Griff bekommen muss für die letzte Phase der Saison. Aber wenn man es mit den anderen Mannschaften vergleicht, unter anderem, also allem voran Würzburg und Sandhausen unten, sehe ich den VfL schon gut aufgestellt. Man muss abwarten, was Corona mit Regensburg macht. Das wird natürlich auch eine sehr spannende Frage, die der VfL dann ja auch vielleicht im eigenen Stadion noch beantworten kann, wenn es zum Nachholspiel kommt. Also es gibt schon Risiken, die Anfälligkeit bei Standards. Man konnte ja eigentlich vorher wissen, dass Manuel Schäffler sein Tor macht gegen den VfL Osnabrück. Dass er es dann so relativ leicht machen darf, hätte nicht passieren dürfen. Also durchaus weiter arbeiten an den Schwächen, aber unterm Strich halte ich den VfL für eine Mannschaft, die am Ende eher überm Strich stehen wird als drunter.
Herr Schmiedes, wir nehmen mal die Anfälligkeit bei Standards auf. Eine Stunde gespielt, der VfL eigentlich, wir haben es ja gesagt, auf Augenhöhe, vielleicht sogar eher ein bisschen besser unterwegs als Nürnberg. Und dann kommt so ein Eckball und der köpft ihn einfach rein am ersten Pfosten und man liegt wieder in Rückstand. Was denkt man da auch auf der Tribüne, gerade mit Blick drauf, dass ja mit 9 Niederlagen im Rücken dann das ganze Gebäude durchaus auch jetzt wieder einstürzen kann und der Film nach dem Motto "Untäglich grüßt das Murmeltier" wieder genauso ablaufen kann?
Ja, das hat ja zwei Facetten. Die erste Facette ist in der Tat, und da teile ich die Meinung von Hansi Küpper, dass es jetzt einmal mehr so gewesen ist, dass wir zu einfach ein Gegentor hergeschenkt haben. Wir müssen halt einfach aufpassen, dass es nicht zu leicht ist, gegen uns ein Tor zu erzielen, wohingegen wir große Schwierigkeiten haben, dann eben ein eigenes Tor zu erzielen. Wenn das nicht einigermaßen ausbalanciert ist, dann wird es halt sehr, 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 sehr schwierig. Ob das so ist, offenes Visier und am Ende geht das Spiel 4-4 aus, weil man die defensiven Räume, die man aufgibt, zugunsten der offensiven Wucht hat, dann ist das genauso schön, vielleicht sogar attraktiver für den geneigten Zuschauer. Wenn man aber sagt, wir gehen es vielleicht ein Stück weit defensiver an und geben keine Räume preis, dann muss es eben aber auch so sein, dass sich das entsprechend niederschlägt. Da tut natürlich ein Standardgegentor dieser Natur, wie wir es jetzt hatten, sehr, 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 sehr weh. Wobei ich da dann schon sage, wir haben dann vielleicht auch über diese gesamte Spielzeit hinweg den einen oder anderen Standard zu viel dann einfach fressen müssen. Ich glaube, auch da ist es eine statistische, mathematische Herangehensweise. Wenn ich 7 oder 8 Ecken gegen mich habe während eines Spiels, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass mal irgendwann punktgenau der Ball auch kommt und jemand trifft. Schaffe ich es irgendwie nur die Hälfte der gegnerischen Standards zu produzieren, wird die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass ich kein Standardtor bekomme. Das ist die eine Seite der Sache. Auf der anderen Seite, zweiter Teil der Frage, ist es schon so, dass ich aber auch gespürt habe, dass wir unmittelbar nach dem Gegentor nicht nur nicht aufgesteckt haben, sondern eben eher fast sogar noch gerade offensiv einen Gang zulegen konnten. Also ich fand, wir hatten jetzt auch schon vor dem Ausgleichstor die ein oder andere vielversprechende Aktion in der Offensive. Dementsprechend, glaube ich, zeigt es sehr, sehr deutlich, dass die Mannschaft inhaltlich intakt ist, dass sie aber auch den Glauben weiterhin hat und dass nach den letzten Wochen der zahlreichen Negativerlebnisse ist dann vielleicht schon etwas, was nach außen hin bemerkenswert ist. Für uns innen und für mich persönlich, nachdem all dem, was ich an Gesprächen und dann eben auch an Gefühlen hatte, nach den Gesprächen, muss ich sagen, hat mich das nicht überrascht. Und das ist eben auch das, was Markus Feldhoff sozusagen mit seinem Ankommen bei uns dann auch relativ schnell auch mitgebracht hat, dieses Glauben an die eigenen Fähigkeiten, die zweifelsfrei da sind. Und wir haben sie eben auch schon über weite Strecken der Saison ja auch schon sichtbar werden lassen.
Ja, wenn ich dann noch ganz kurz anknüpfen darf, auch bemerkenswert, und es geht in die gleiche Richtung, und ich habe das ja auch hinterher in der Zusammenfassung versucht, deutlich rauszustellen. Ich fand es bemerkenswert und auch in der Sache völlig angebracht, wie Markus Feldhoff nach dem Gegentor sofort an den Spielfeldrand gegangen ist und diese Geste gemacht hat. Kinders, jetzt die Brust raus, bleibt selbstbewusst. Und ich glaube, dass er damit ein wichtiges Zeichen gesetzt hat in genau dieser Situation. Dann hat er noch das richtige Zeichen gesetzt mit der richtigen Einwechslung. Also es waren, das kann man glaube ich so sagen, nach dem Rückstand in Nürnberg waren es auch Minuten, die den Trainer Feldhoff in Osnabrück dann haben ankommen lassen.
War genau das, was ich gerade, dieses Signal, was ich auch am Fernseher wahrgenommen habe. Und jetzt würde ich nämlich ganz gerne mal auch Benjamin Kraus und dann Herrn Schmedes nochmal fragen. Ihr wart im Stadion, Sie waren im Stadion. Ja, hat man das da auch gespürt? Also hat man das da gesehen?
Ja, also man hat die Geste, klar, haben wir natürlich auch alle wahrgenommen, war ja dann relativ prominent am Spielfeldrand und dann ist ja immer die Frage, wie sehr kommt sowas an. Ich erinnere mich an eine Szene, das ist ein paar Jahre her, da hat der VfL unter Joe Enox um den Aufstieg in die zweite Liga gespielt mit dem Ausgleich in Chemnitz kurz vor Schluss und dann ging es darum, gehen wir noch auf Sieg oder nicht, und dann gab es eine relativ lange Diskussion und das Ganze ist dann so im Sande verlaufen und hinterher ging das Spiel sogar noch verloren, weil da auch so durch die Diskussion so eine gewisse Unsicherheit entstanden ist. Bei Feldhoff war es dann gut, ich meine, jetzt lag man hinten, man hatte nichts mehr zu verlieren, dann ist die klare Ansage auch einfacher, logisch, aber die kam an, die kam durch, und was ich dann vor allem bemerkenswert fand, auch gar nicht mal so sehr auf den VfL bezogen, da hat man dann auch wieder gesehen, wie sehr Abstiegskampf Kopfsache ist, weil der erste FC Nürnberg ist auch mit diesem Gegentor dann viel weniger mutig aufgetreten, ist noch ein Stück zurückgewichen. Der VfL hatte dann in der nächsten Viertelstunde, auch das zeigen die Daten von dem Spiel, die Analyse, hatte dann die Phase, wo er am allerhöchsten stand im ganzen Spiel, also wo alle Spieler viel weiter nach vorne sich bewegt haben und Druck aufgebaut haben. Also da ist dann beim Club eher so eine Angst vorm Gewinnen entstanden und beim VfL so dieses, ja okay, wir sind eigentlich gut unterwegs, jetzt kriegen wir das Ding, jetzt haben wir aber eigentlich gar nichts mehr zu verlieren, jetzt hauen wir mal alles raus. Also das ist, glaube ich, vielleicht auch ein Learning für die Spieler, erstens, was möglich ist und zweitens, wie sehr der Abstiegskampf dann Kopfsache ist und dass man das, dass man damit auch dann arbeiten muss. Das wäre so, war so mein meine Wahrnehmung und auch das, was ich hinterher, als ich mir die Daten angeguckt habe, mitbekommen habe. Dann die Frage vielleicht an Herrn Schmedes da anschließend, wie kriegt man es denn hin, dass die Jungs diese starken 15 Minuten und dieses mutige Auftreten dann halt vielleicht auch ein bisschen länger ziehen im Spiel?
Ja, zwei Dinge dazu. Also wir wollen jetzt ganz unabhängig unserer tabellarischen Situation oder das, was wir die letzten Wochen erlebt haben, wir wollen immer mutig auftreten. Und ich glaube, was wichtig ist, wie definiert man Mut? Und ich definiere das nicht so, dass ich sage, man hat keine Angst oder keine Sorge oder nicht irgendwie auch gewisse Zweifel, sondern es ist eben eher das Überwinden dessen. Und das ist dann etwas, was man einfordern kann in der Führung. Was ich einfordere von meinen Mitarbeitern und natürlich auch Markus einfordert dann eben von den Spielern oder wir gemeinsam eben von unserem Konstrukt. Das Schlimmste ist doch, wenn du deiner Angst nachgibst oder deinen Sorgen oder deinen Zweifeln und dementsprechend nicht mehr ins Handeln kommst. Du musst aus der Überzeugung heraus handeln, dass du gut bist. Und nochmal, wir haben gerade im ersten Drittel der Saison sehr, sehr häufig unter Beweis stellen können, wie gut man sein kann in dieser Konstellation. Und daran muss man sich eher erinnern, als dass man jetzt diese dunkle schwarze Wolke, die über einem hängt, dass man das zulässt, dass die zu viel Einfluss nimmt auf einen selbst. Und das ist sozusagen aus meiner Sicht das Geheimnis. Und ja, Abstiegskampf ist dann wahrscheinlich auch ein Stück weit oder zu einem großen Stück Kopfsache. In dem Fall dann einfach Überwinden von Zweifeln hin zu einem mutigen Agieren. Und das propagiere ich und propagiert auch Markus außerordentlich gut, dass wir sagen, wenn wir mutig sind, dann haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir auch unsere Erfolge erzielen. Sind wir es nicht, ergeben wir uns sozusagen in unseren Selbstzweifeln oder vielleicht sogar Selbstmitleid. Und das hat noch nie dazu geführt, dass du deine Ziele erreicht hast.
Dieses Mutige und diese Führung, die Sie einfordern, was Sie gerade erzählt haben, ist es etwas, was in den Gesprächen mit Markus Feldhoff eine wichtige Rolle gespielt hat? Nehmen Sie uns doch noch mal mit an den Punkt.
Na, in den Gesprächen ist es dann eher so, dass ich mehr zuhöre als spreche, weil ich es macht ja keinen Sinn, wenn ich nur sage, was ich sehen will und mir dann anhöre, ja, das kann ich alles, sondern ich will sehen, wie hat jemand Außenstehendes, in dem Fall dann Markus, einen Blick auf die Situation beim VfL Osnabrück, einen Blick auf den Kader und vor allen Dingen dann auch, welche Handlungsoptionen hat so jemand? Also was sind die ersten Maßnahmen, die jemand treffen würde? Das geht so weit, dass man sagt, natürlich würde erstmal sehr, sehr viele Einzelgespräche führen, um einfach auch ein Stück ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sich die Gemengelage momentan darstellt. Aber natürlich auch ein Stück weit eine Analyse von außen gemacht. Was glaube ich, auf was für eine Qualität treffe ich da und wie muss ich mit dieser Qualität umgehen. Und da waren viele, viele Dinge von denen, die ich ohnehin im Kopf habe. Das, was dann in dem Fall mein Gegenüber gesagt hat, wie er es angehen würde. Und das ist dann eben eine sehr, sehr hohe Deckungsgleichheit in dem, wie wir die Dinge angehen. Und das ist auch Grundvoraussetzung dafür, dass man in dieselbe Richtung blickt und natürlich auch vorweggehen kann, weil das ist klar. Gerade in schwierigen Situationen braucht es eben Personen, die trotzdem sich nicht von ihrem Weg abbringen lassen oder zumindest, wenn, dann nur marginal von dem Weg abbringen lassen. Weil jeder Spieler spürt, ob in dem Club und gerade bei den Verantwortlichen dann eine Unsicherheit und Zweifel sich breit machen oder ob sie davon überzeugt sind, von dem Weg, den sie gehen. Jede Kabine und jeder einzelne Spieler spürt das und dementsprechend ist das auch ganz, ganz wichtig, dass es da Protagonisten gibt, die da eben auch wissen, was sie wollen und wohin sie wollen.
Im Sommer hatten Sie uns mal erzählt, wie Sie da vorgegangen sind bei der Trainersuche, bei Marco Grote, mit einer Liste, mit einem Zettel, mit Gesprächen und so weiter. Wie ist denn die Trainersuche diesmal vonstatten gegangen und vor allem, was hat Sie auf Markus Feldhoff gebracht?
Ja, der Prozess der Trainersuche oder der Trainerfindung hat sich gar nicht so massiv davon unterschieden zu dem, was wir im Sommer gemacht haben. Das Profil hat sich ebenfalls nicht maßgeblich verändert, hat sich aber in Nuancen sicherlich eine andere Wertschätzung erfahren. Also zumindest war es in dem Fall mir sehr, sehr wichtig, dass eine gewisse Form von Erfahrungsschatz vorliegt mit Situationen, die ähnlich sind wie die der unseren, aber natürlich auch allgemeine Erfahrungen im Profifußball. Beides bringt Markus entsprechend mit. Aber ansonsten ist es für mich immer so, dass die inhaltliche Qualität der Arbeit als Trainer erstmal über allem steht und damit natürlich dann aber eben auch gepaart mit einer Führungsstärke. Und das zusammen hat dann eben den Ausschlag gegeben, Markus auch das Vertrauen entgegenzubringen. Bei uns als Cheftrainer das Schiff oder die Brücke dazu übernehmen.
Gab's oder welche Rolle hat noch der VfL-Hintergrund gespielt bei ihm, die VfL-Vergangenheit?
Ja, die hat zunächst erstmal überhaupt keine Rolle gespielt, aber trotzdem ist es auch so, dass das ein sehr, sehr positiver Nebeneffekt ist. Er kennt die Gegebenheiten sowohl infrastrukturell, aber natürlich auch so ein Stück weit, er kennt das Umfeld vom VfL Osnabrück und womit er auch nicht hinterm Berg gehalten hat, das muss man sagen, auch dass es für ihn eine Herzensangelegenheit ist, dahingehend, dass er das eben nicht als einen normalen Club sieht, sondern als einen Club, dem er schon mal angehörig war, der bei ihm Spuren hinterlassen hat. Und das ist nie von Nachteil. Aber wenn Sie mich jetzt andersrum fragen würden, wiegt einen, ich nenne es jetzt mal Stallgeruch, niemals mangelnde inhaltliche Qualität auf. Und dadurch, dass er beides in sich vereint, ist er dann vielleicht auch der optimale Kandidat in dem Augenblick, um es in dieser Situation hier zu übernehmen. Aber ansonsten ist das etwas, was zumindest in meiner Beurteilung nachgelagert ist.
Herr Schmiedes, lassen Sie uns den Blick nochmal weiten auf die gesamte Saison oder zumindest auf die letzten Monate. Anfang Januar hat der VfL in Kiel gewonnen, stand überragend da und man hätte eigentlich nicht gedacht, dass man sich 6 Wochen später über den Trainerwechsel unterhalten muss. Wann haben Sie eigentlich persönlich gemerkt, dass da jetzt was kippt? War es schon dieses Spiel gegen Würzburg, wo man sicherlich den Sieg schon ein bisschen aus der Hand gegeben hat? So kann man es definitiv sagen, glaube ich, weil man ja auch geführt hat gegen den Tabellenletzten, der damals noch verunsichert war. Oder war es dann tatsächlich erst das Spiel gegen Darmstadt, wo man sagt, okay, jetzt haben wir auch gegen ein Team gespielt, das nominell auf Augenhöhe ist, jetzt muss was passieren? Oder war es irgendwo dazwischen, dass Sie für sich gedacht haben, dass der Entschluss gereift ist, wir müssen jetzt einsteigen, wir müssen was verändern, weil so geht's nicht weiter?
Na, es ist jetzt nie ein einfacher Impuls, der da ist. Und dann sagt man, dann wird es jetzt von grün auf rot gestellt oder eben andersrum. Das ist immer natürlich auch ein Stück weit so eine Entwicklung, die man beurteilen muss. Es ist weder so, dass in dem ersten Drittel der Saison alles rosa-rot gewesen ist. Das drückte die Tabelle zu dem Zeitpunkt sicherlich aus. Und genauso wenig ist es so, dass im Mitteldrittel alles schlecht gewesen ist. Was aber dann wiederum in Form von Ergebnissen oder unterm Strich sicherlich so beurteilt hätte werden können. Für mich ist es doch viel, viel wichtiger, inhaltlich zu sehen, wie wird zusammengearbeitet und ist das, wie gearbeitet wird, erfolgsversprechend oder ist es dann das eben weniger? Und
da okay, vor dann was hat sich, was muss hat sich ich, dann inhaltlich verändert? Dann muss ich ja inhaltlich auch was geändert haben.
Na, es hat sich inhaltlich gar nicht so exorbitant viel verändert. Es macht eher etwas mit dem Konstrukt, wenn du auf deine Weise, wie du es machst, nicht mehr erfolgreich bist, zumindest dann unterm Strich. Das macht etwas mit dir und beschleunigt dann vielleicht eine Entwicklung ins Negative und verändert dann auch vielleicht gewisse Verhaltensweisen innerhalb der Mannschaft und innerhalb der Führungspersonalien. Und irgendwann ist dann der Punkt gekommen, wo man dann sagen muss, in die Zukunft geblickt, brauchen wir eine Veränderung oder schaffen wir es in der Konstellation, wie wir sind. Und da bin ich eben zu dem Entschluss gekommen, nach dem Spiel gegen Darmstadt, dass es diese Veränderung bedarf und somit dann eben auch vorgenommen. Rückblickend kann man sicherlich davon sprechen, dass die Auftritte zu Hause gegen Würzburg, wo wir im Spiel eigentlich einen fast unerklärlichen Bruch gehabt haben, der dazu geführt hat, dass wir ein sicher geglaubtes Heimspiel abgeben. In Folge haben wir dann chancenlos beim Hamburger Sportverein mit 5:0 verloren, auch in der Höhe so berechtigt und hatten dann eines der schwächsten Heimspiele gegen Aue zu Hause, wo dann eben auch das, was wir eben im Positiven gesehen haben, mutiger Auftritt, war das dann eher wirklich geprägt von den Zweifeln und die waren sichtbar auf dem Feld. Und wir hatten dann aber eine Phase, wo sich das Ganze aus meiner Sicht inhaltlich wieder in die richtige Richtung bewegt hat. Ich finde, fand unsere Auftritte danach führt Hannover und auch Bochum allesamt ordentlich, dass wir zumindest wieder gezeigt haben, auf diese Weise wettbewerbsfähig zu sein. Auf der anderen Seite hat sich aber auch gezeigt, dass wir dann eben davon entfernt sind, Punkte einzufahren. So ist das dann in dieser Entwicklung, dieser Prozess, der sich da freisetzt, sodass man dann eben nach dem Spiel in Darmstadt, oder dass ich dann nach dem Spiel in Darmstadt zu der Erkenntnis gekommen bin, wir müssen hier etwas verändern, um unsere Ziele nicht zu gefährden.
Also sind es tatsächlich vor allem die Ergebnisse gewesen und weniger die inhaltlichen Sachen?
Ja, auch da bedingt das eine das andere. Also Inhalte bedingen immer auch das Ergebnis, zumindest in Wahrscheinlichkeiten. Ich glaube, du kannst knapp und unglücklich mal ein Spiel verlieren oder glücklich mal ein Spiel gewinnen. Ich habe aber noch nie gesehen, dass jemand völlig glücklich deutscher Meister geworden ist oder völlig unglücklich abgestiegen ist aus der Bundesliga oder eben auch aus der zweiten Liga, sondern in Summe ist, je größer die Periode ist, desto weniger spielt Glück und Pech eine Rolle. Und dementsprechend sind es natürlich auch die Inhalte, die dann sozusagen immer der Weg sind zu dem Ergebnis. Und dementsprechend ist es ein Stück weit einfach auch sowohl das eine als auch das andere.
Ich würde Sie ganz gerne nochmal mit ins Gespräch reinnehmen und fragen, wie Sie diese Entwicklung des VfL verfolgt haben und ob Sie überrascht waren, dass es da so eine lange Niederlagenserie dann gab. Auch einen Trainerwechsel?
Ja, schon. Also ich hatte ja, deswegen habe ich auch viele Gespräche geführt, in der letzten Woche den VfL lange nicht gemacht. Hatte noch dieses sehr prägende Ereignis im Hinterkopf, als ich zum letzten Mal an der Bremer Brücke war, dieses 4:0 gegen Darmstadt, wo es wirklich wunderbaren Fußball gab und eine fantastische Atmosphäre. Und ich habe mich dann trotzdem ein bisschen gewundert, wie gut es lief. Und als der VfL dann plötzlich nach 10 Spielen einer war, ein Verein war, wo man gesagt hat, also wenn der jetzt mal diesen Lauf bekommt, wenn er plötzlich dieser eine Verein ist, den es ja oft gegeben hat in den letzten Jahren in der zweiten Liga, der plötzlich über sich hinauswächst, dann kann da plötzlich geträumt werden an der Bremer Brücke, was natürlich zugegebenermaßen sehr vermessen war, aber es gab ja schon eine große Euphorie und dann hat man irgendwie festgestellt, dass natürlich bei einer Euphorie, die entstanden ist, auch die Fallhöhe deutlich höher ist und diese 9 Niederlagen in Folge, ich glaube, damit konnte keiner rechnen, damit war nicht zu rechnen, sie sind schwer erklärbar. Man muss ja auch relativ deutlich sagen, dass da wirklich serienweise ganz enge Spiele dabei waren. Also es war ja nicht so, dass der VfL von Woche zu Woche geschreddert wurde, sondern er hätte pausenlos tatsächlich diesen ein oder vielleicht auch mal 3 Punkte mitnehmen müssen. Aber spätestens mit diesem sehr schrägen Spiel in Sandhausen, mit der 9. Niederlage in Folge und den ganzen Begleitumständen, war dann also klar, du bist in einer Negativspirale, die so dramatisch ist, dass du mit einem Fuß in der 3. Liga stehst. Und Das hat mich natürlich schon überrascht, dass es ein derartiger Niedergang werden sollte. Aber es hat mich natürlich auch deswegen überrascht, weil der VfL in der ersten Phase der Saison wirklich Herausragendes abgeliefert hat.
Kann das Spiel gegen Nürnberg denn sowas sein wie eine Trendwende?
Definitiv. Der neue Trainer war da. Wir haben schon angesprochen, dass der VfL aufgetreten ist wie eine Mannschaft, die an sich glaubt, dass sie genau das umgesetzt hat, was Markus Feldhoff eingefordert hat und auch durch seine Gestik ja nochmal dann unterstrichen hat, dass der VfL natürlich an seinen Mankos arbeiten muss, die sich ja auch in Nürnberg wieder bestätigt haben. Die Schwäche bei gegnerischen Standards, die Schwäche in der Luft. Also Manuel Schäffler muss der noch nicht mal hochspringen, um das Ding reinzumachen. Die Abschlussschwäche vorne, das hat dieses Spiel auch gezeigt. Und ich denke da natürlich vor allem an Santos, der ja, ich sag mal, zwei gute Möglichkeiten hatte, die er dann wirklich extrem fahrig hat liegen lassen. Das war diese dritte Minute, diese skurrile Situation, als Mühl diese Kerze produziert und der Ball kommt runter und ganz Nürnberg schaltet ab. Ja. Und er trifft den Ball nicht richtig, der natürlich auch bei schwer zu nehmen war, das darf man nicht vergessen. Und dann kurz vor dem Ausgleich dieser Seitfallschuss, der ihm völlig missraten ist, völlig freistehend vor dem Tor. Das ist natürlich klar, wenn der VfL Osnabrück diese beiden, ich sag mal, Hauptprobleme in den Griff bekommt, dann kann er mit großem Optimismus in die letzten Spiele gehen.
Dazu kommt natürlich die Ruhe am Ball. Wir haben es ein bisschen angesprochen. Mir fällt eine Szene in der ersten Halbzeit ein, wo sich der VfL gut durchspielt über links mit Wolze und Reis. Und dann muss Reis, der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, eigentlich nur einen ganz einfachen Pass nach vorne spielen auf Kerk, der eingelaufen ist und spielt ihn dann zu steil. Das fand ich so eine typische Szene für viele andere, die vielleicht nicht ganz so eindeutig zu einer hundertprozentigen Chance geführt hatten, aber die man immer wieder gesehen hat, wo spielerische Ansätze dann halt leider verpuffen. In dem Zusammenhang die Frage an Benjamin Schmedes. Sie haben ja gesagt, dass das Ziel in dieser Saison ist, die Mannschaft schon spielerisch weiterzuentwickeln. Also genau diese Dinge ja dann eigentlich zu befördern. Wie entscheidend wird es sein auf dem Weg zum Klassenerhalt, dass genau da jetzt die Fortschritte einsetzen unter Markus Feldhoff?
Ja, zunächst mal ist es, glaube ich, immer wichtig, dass wir mit diesen Statistiken muss man aus meiner Sicht zumindest immer ein Stück weit vorsichtig umgehen. Herr Küpper hat gerade zu Beginn noch gesagt, dass wir die Mannschaft sind, die von dem größten Abstand zum gegnerischen Tor abschließt. Nur als kleines Beispiel oder dann einfach mal die Ableitung davon, wenn man einen Spieler wie Sebastian Kerk in seinen Reihen hat, ist das dann vielleicht auch nicht unüblich, weil er einfach jemand ist, der in der Lage ist, aus etwa 30 Metern dann eben auch sehr zielgerichtet den Ball aufs Tor zu bringen. Das heißt, das eine bedingt immer auch so ein Stück weit das andere. Wenn man sich die Daten der beiden Protagonisten Schäffler und Santos mal vergleicht, dann ist sozusagen auch da Christian mit einer außerordentlich hohen Zweikampfquote steht er in den Büchern, genauso wie mit einer höheren Passquote gegenüber Manuel Schäffler. Trotzdem ist es eben so, dass in Summe Manuel Schäffler ein Tor geschossen hat und Christian Santos nicht. Ich glaube, wir würden über etwas anderes reden, wenn Christian eine seiner beiden Möglichkeiten genutzt hätte. Dann wäre sozusagen, ganz, ganz häufig ist das jedenfalls so, eine Leistungsstunde unter einem ganz, ganz anderen Stern. Und deswegen glaube ich, müssen wir aufpassen. Ich bin nicht dazu da, etwas runterzubrechen auf zwei, drei einzelne Situationen, sondern aufs Ganze. Und ich glaube, um die Frage konkret zu beantworten, wir müssen häufiger in diese Situation kommen, dass wir den finalen Pass spielen können. Denn wenn wir die Situation nicht nur einmal haben und der Ball nicht ankommt, dann ist es eben 0%. Haben wir die Situation dreimal und er kommt zweimal nicht an, aber einmal kommt er an, dann, glaube ich, führen wir diese Diskussion nicht. Das heißt, wir müssen in unserem Spiel wieder dahin kommen, dass wir häufiger Situationen kreieren, wo wir im letzten Drittel in diesen Genuss kommen, einen solchen Ball spielen zu können. Ich bin ganz sicher, wenn wir die Situation dreimal haben, gelingt sie mindestens einmal und wir schießen dadurch ein Tor. Das heißt, wir müssen uns über Wahrscheinlichkeiten unterhalten und die erhöhen wir, indem wir häufiger in solche Situationen kommen.
Wir haben jetzt viel über Sturm gesprochen und über die Tore, die aktuell beim VfL häufig etwas fehlen. Sie haben im Winter zwei Personalien für die Offensive geholt, J-Roy Grott und Sebastian Müller. Können Sie dazu noch mal was sagen? Für uns schaut das auch ein bisschen so aus, als wären das auch Transfers, die eher für die Zukunft auch angelegt sind.
Ja, Transfers sind immer ein Stück weit für die akute Situation, aber natürlich eben auch für die mittelfristige Situation. Jetzt ist es bei Sebastian Müller eben so, dass es ein sehr, sehr junges, aber auch vielversprechendes Talent ist, wo wir jetzt zu keiner Zeit irgendwie davon ausgehen können und dürfen, dass so jemand zum VfL Osnabrück kommt und sozusagen von jetzt auf gleich Dinge alleine löst. Das wäre ein bisschen vermessen, das zu erwarten von so einer Personalie. Bei Jeroen Groth ist es so, dass wir ihn aus einer langwierigen Verletzungspause herausgeholt haben und er sich im Aufbau befand und eben auch Stand jetzt noch befindet. Wir haben schon die Idee, dass sowohl der eine als auch der andere ein Puzzleteil sein kann und auch sein wird, um unsere Ziele in diesem Jahr zu erreichen. Aber natürlich macht es auch Sinn, jetzt nicht nur die Ist-Situation oder die akute Situation zu sehen, sondern eben auch die zukünftige. Viel mehr muss man aber bei solchen Situationen immer die Entscheidungsgrundlage zu Rate ziehen. Und die ist dann eben auch geprägt von entsprechenden Rahmenbedingungen, die man zur Verfügung hat. Und ich glaube, dass wir eine Personalie wie Jeroen Groth, der über 80 Spiele in der Eredivisie gemacht hat, plus dann eben bei einem Verein, der Premier League unter Vertrag steht und auch für die zumindest in der Championship Spiele gemacht hat und dort eben auch performt hat, muss man eben auch sagen, dass dann vielleicht einfach unsere Eintrittskarte auch die derzeitige Situation dieses Spielers gewesen ist. Und dann ist es eine Abwägung zwischen Risiko und Chance. Und dann muss man am Ende des Tages eine derartige Entscheidung fällen. Die ist so erfolgt. Und ich habe immer noch eine sehr, sehr hohe Überzeugung, dass uns sowohl der eine als auch der andere noch helfen wird, in diesem Jahr die Ziele zu erreichen und dann nach Möglichkeit eben auch darüber hinaus.
Zwei ganz interessante Personalien und auch Sebastian Müller hat ja unter anderem auch schon gezeigt, was in ihm steckt, hatte zwei tolle Auftritte schon. Trotzdem noch eine Frage. Sie haben gerade angesprochen, auch Jeroen Groth, es wird noch etwas dauern. Wieso gab es im Winter keine Soforthilfe? Was hat es so schwer gemacht, noch jemanden da zu holen? Sie haben gerade die Rahmenbedingungen unter anderem angesprochen.
Ja, das ist immer die Frage der Definition von Soforthilfe. Ich wehre mich immer so ein Stück weit dagegen über dieses Binäre, dass man mit einer personellen Entscheidung sozusagen jetzt grundsätzliche Tendenzen sofort umkehren kann. Per se muss man einfach sagen, dass der VfL Osnabrück nicht dazu in der Lage ist, eine Personalie zu verpflichten, die in irgendeiner Weise das Ganze von links auf rechts dreht oder andersrum, sondern wir müssen es immer über das Kollektiv schaffen. Und ich kenne auch kein Beispiel, wo man sagt, man hat in irgendeiner Weise im Winter eine einzige Personalentscheidung getroffen, die dazu geführt hat, dass, sondern wir haben in dem Fall eine Gruppe zusammen, die außerordentlich erfolgreich schon Fußball gespielt hat. Und die wird es auch richten müssen. Und wenn man der noch ein bisschen mehr an positiven Dingen hinzugeben kann, dann ist das sicherlich hilfreich. Aber man muss eben aufpassen, dass man nicht einzelne Personalien derart stilisiert, dass sie über Wohl und Wehe entscheiden. Je besser die Qualität derer, die dazukommen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man eben auch besser Fußball spielt und erfolgreicher ist. Das steht außer Frage. Trotzdem muss man auch sagen, dass wir in der einen oder anderen Situation einfach rein wirtschaftlich nicht dazu in der Lage sind, Größenordnung anzugehen, wie das vielleicht der ein oder andere Konkurrent bei uns im Abstiegskampf sich das dann hat leisten können.
Nun hatten Sie ja auch die ganzen letzten Wochen über als VfL Osnabrück durchaus mit einer längeren Liste von Verletzungen zu kämpfen. Jeroen Groth ist ja nur ein Beispiel unter vielen, die zuletzt nicht zur Verfügung gestanden sind. Inwiefern kommt denn dem VfL jetzt entgegen, dass eine Länderspielpause kommt, dass das Spiel gegen Regensburg vielleicht dann auch noch nach diese Pause geschoben worden ist? Ich habe jetzt auch zum Beispiel Etienne Amenido im Hinterkopf, der auch zuletzt erst überspielt war und dann einfach jetzt auch gefehlt hat als Waffe im Offensivspiel. Da gibt es ja schon Hoffnung, sicherlich auch für den Sportdirektor, dass diese spielerische Substanz und auch die offensive Waffenfähigkeit, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, im Saisonendspurt durchaus nochmal steigen kann.
Geschäftsführer Sport, Ben.
Entschuldigung.
Kein Problem. Ja, das ist in der Tat etwas, was mich auch sehr, sehr positiv in die nahe Zukunft blicken lässt. Ich glaube, dass wir jetzt dann auch in den letzten 10, 9, 8 Spielen noch Personal wieder mit hinzubekommen können, was uns nochmal unser Spiel verändern kann. Ob das eine Rückkehr von Etienne Amelido ist oder dann eben auch ein Gerald Roth, der noch eingreifen kann, das kann vielleicht auch der Trumpf sein am Ende des Tages gegenüber den Wettbewerbern, die eben jetzt schon alles das, was sie haben, auf dem Feld haben. Wir haben sicherlich dann nochmal den einen oder anderen, der aus einer Situation kommt, das Ganze nochmal dann auch unbelastet befruchten zu können im positiven Sinne. Also von daher steckt ja in all dem auch eine gewisse Chance. Wir haben das nie zum Thema gemacht, dass wir so viele Verletzungen haben. Und ich glaube auch, dass es in unserem Kontext mit den Möglichkeiten, die wir infrastrukturell haben, durchaus auch Ansatzpunkte gäbe, das lang und breit zu erklären, warum das alles so ist. Aber es hilft uns akut nicht weiter. Und es macht keinen Sinn, jetzt in Alibis unterwegs zu sein oder zumindest Alibis zu schaffen für die Protagonisten, sondern sich auf das zu fokussieren, was wir können. Wir sind, und davon bin ich überzeugt, als Gruppe gut genug, um unser Ziel, den Platz 15 mindestens erreichen zu können. Es gibt keine Garantien dafür, aber ich sage, dass die Qualität ausreichend ist, um das zu erreichen. Also sollten wir uns an unseren Handlungsoptionen, Handlungsmöglichkeiten orientieren, und alles andere muss intern natürlich besprochen werden, aber da können Sie sich auch sicher sein, dass das wird es. Und wir sind ja auch nicht erst seit dem gestrigen Tag oder seit diesem Winter dabei, Rahmenbedingungen dann eben auch zu verbessern. Sie wissen, dass wir infrastrukturell ein paar Dinge vorhaben. Aber das wird uns jetzt in dem Endspurt in dieser Saison weder zusätzlich behindern noch helfen. Und dementsprechend macht das für die letzten Meter dieser Saison gar keinen Sinn, das zu einem großartigen Thema zu machen. Weder die verletzten Situation noch unsere Rahmenbedingungen.
Das ist ja ein laufender Prozess, da werden wir auch fortlaufend weiter drüber berichten, auch diese Woche mit einer oder anderen Sitzung. Lassen Sie uns beim Sportlichen bleiben. Ich würde gerne über Ludovic Reis ein bisschen noch sprechen, der ja in Nürnberg auch durchaus gezeigt hat, wie wertvoll er für diese Mannschaft sein kann. Bisschen offensiver vielleicht sogar eingesetzt als zuletzt, auf so einer Doppelzehner-Position fast schon aufgelaufen. Jetzt fährt er zur U21-WM nach Ungarn ab nächster Woche in ein Hochinzidenzgebiet, ist nominiert worden. Da sind gerade Zahlen über 500 pro 100.000 Einwohner und die machen 3 Spiele da. Wie sehr hat denn da der Geschäftsführer Sport, jetzt habe ich es richtig gesagt, der Geschäftsführer Sport auch irgendwie ein bisschen die Befürchtung, dass da was passiert, was dann so ein Spieler von VfL Osnabrück erstmal für ein, zwei Wochen außer Gefecht ziehen würde mit Blick auf Corona?
Ja, zunächst mal steht er uns ja für das Spiel gegen St. Pauli noch zur Verfügung, und er wird erst im Anschluss abreisen, sodass wir eben ihn zumindest bei all unseren sportlichen Wettbewerben zur Verfügung haben. Noch dazu ist es so, dass wir als VfL Osnabrück, glaube ich, auch, und dann kehre ich mal das Positive nach außen, sehr, sehr stolz darauf sein können, jemanden zu haben, der für die niederländische U21-Nationalmannschaft berufen wird, um dann eben eine Europameisterschaft zu spielen. Das ist erstmal das, was ich äußerst positiv einschätze, ebenso, dass dann eben in der Personal der FC Barcelona uns dann eben auch einen solchen Spieler ausleiht. Aber zweifelsfrei habe ich natürlich aufgrund der Rahmenbedingungen, die sich insgesamt gerade stellen, immer auch ein Gefühl dessen, dass natürlich auch eine gewisse Gefahr damit einhergeht. Das ist keine Frage. Trotzdem weiß ich, und wir stehen auch im engem Austausch mit dem Verband in Holland, genauso auch wie mit dem DFB, die ja auch zur selben Zeit am selben Ort sind. Das heißt, also alle deutschen U21-Nationalspieler haben dann sozusagen das gleiche Risiko. Und wir wissen um die Maßnahmen, die dann eben auch ein Verband wie der holländische Verband da betrifft. Das heißt, die Sicherheitsvorkehrungen haben höchsten Standard, und dementsprechend, glaube ich, ist es da so, dass es in diesem Moment absolut vertretbar ist, und vor dem Hintergrund auch dessen, dass der Spieler das natürlich als Ehre ansieht, für sein Land eine Europameisterschaft zu spielen, das absolut richtige Signal, ihn da abzustellen, was wir jetzt ohnehin müssten, und uns auch für den Jungen und auch für den VfL Osnabrück da freuen. Das überwiegt, aber natürlich überwiegt es nur dann, wenn der Spieler dann eben auch unverletzt und gesund dann eben auch aus Ungarn wieder uns zur Verfügung steht für die restlichen Aufgaben, die dann vor uns stehen.
Ich würde jetzt ganz gerne nochmal auf den Geschäftsführer Sport, der jetzt ja mehrfach gefallen ist, eingehen. Sie haben sind seit Januar in dieser Position beim VfL, mussten dann in Doppelfunktion die ersten Wochen auch agieren. Wie stark war die Umstellung und wie schwierig war das eigentlich, diese Zeit für Sie?
Eine starke Umstellung war es insofern nicht, als dass ich mich auf diejenigen, mit denen ich eng zusammenarbeite, in unserem sportlichen Bereich natürlich so oder so ein hohes Maß an Vertrauen habe und dann eben auch in der Phase natürlich, wo ich hier und da eben auch auf der anderen Seite, sprich der Seite der Verwaltung, dann eben auch tätig sein musste, zu jeder Zeit mir sicher sein konnte, dass die Dinge im sportlichen Bereich in guten Händen sind. Das war vielleicht das ein oder andere Gespräch weniger oder die ein oder andere zeitliche Ressource, die ich weniger aufwenden konnte in dem Bereich zugunsten dann eben des anderen Bereichs. Aber auch dort habe ich sehr, sehr schnell die leitenden Mitarbeiter zusammengezogen und sie befähigt und auch aufgefordert dazu, eigenmächtig ihre Entscheidungen zu treffen, die dann durch mich dann eben auch entsprechend gedeckt sind. Ich glaube, einer der absoluten Bausteine, wie ich auch Führung definiere, du musst deine leitenden Angestellten oder deine Angestellten auch zutrauen, Entscheidungen zu treffen, weil ich immer glaube, dass jemand, der sich tagtäglich um eine Herausforderung kümmert, immer sehr viel besser diese Entscheidung treffen kann, als jetzt jemand, der oben drüber sitzt und vielleicht sich ein bisschen weniger Gedanken darüber gemacht hat. Du musst sie also befähigen und auch ermuntern, Entscheidungen zu treffen. Das ist erfolgt, relativ schnell. Somit war das auch für diese Zeit der 6 oder 7 Wochen, die es dann war, überschaubar. Das, was es natürlich in der Zeit ein Stück weit, was die Herausforderung war, es gab Entscheidungen zu treffen, die dann natürlich so ein Stück weit sportlich gegen die wirtschaftliche Vernunft gestellt hat. Und da hat man dann schon so ein bisschen Engelchen und Teufelchen auf der Schulter sitzen, weil man nur in einem Kopf beides verwerten muss. Deswegen begrüße ich das auch absolut, dass wir eine gewisse Gewaltenteilung da haben, weil das macht auch einfach Sinn, sich ein Stück weit auszutauschen, zu diskutieren oder eben auch mal zu streiten, welches der beste Weg ist für den Verein. Und für diese Zeit musste ich da so vieles mit mir selbst, respektive dann eben auch in Spiegelung mit den Gremien oder dann eben auch leitender Mitarbeiter herbeiführen. Aber es war jetzt nichts, was mich vor eine unlösbare Aufgabe gestellt hat. Und da ist auch nichts liegen oder hängen geblieben in dieser Phase. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass wir jetzt einen guten Einstieg hatten, dann auch Mitte Februar, als dann der Dr. Michael Welling dann den Bereich der Verwaltung, diesen Bereich Wirtschaft, wie wir ihn nennen, übernommen hat wieder.
Jetzt streiten Sie mit dem, sozusagen tauschen Sie sich mit dem aus. Wie sind denn die ersten Wochen gelaufen?
Ja, genau. Wir haben sofort angefangen, uns zu streiten, genau wie wir es wollten. Nein, sehr, sehr gut. Ich kenne Michael schon etwas länger, wenn auch eher dann sehr, sehr oberflächlich im Fußballgeschäft. Es ist ja schon so, dass man sich hin und wieder mal über den Weg läuft. Ich kann bisher ausschließlich positiv von der Zusammenarbeit berichten. Es gab jetzt noch keinen Punkt, wo wir derart weit auseinandergelegen haben, dass es zu einem ernstzunehmenden Streit gekommen wäre. Aber trotzdem glaube ich auch, dass eine gewisse Streitkultur dazugehört, um eben auch das große Ganze voranzubringen. Ich glaube, erst wenn man sich gegenseitig die Argumente um die Ohren feuert, kann man dann auch jemanden auf der Gegenseite ein Stück weit zum Nachdenken bringen und vielleicht auch sogar zu sagen, Mensch, ich glaube, so ganz Unrecht hast du jetzt aus deiner Perspektive da nicht. Und man denkt vielleicht selbst nochmal über gewisse Dinge nach. Also es kann nur das Ganze inhaltlich stärker und besser machen. Und das ist auch mein Gefühl der ersten Wochen in der Zusammenarbeit mit Michael Welling.
Eine Entscheidung, die Sie in der Phase aber alleine treffen mussten noch vorher, war die Freistellung von Marco Grote. Wie schwer ist Ihnen es eigentlich gefallen? Denn es war ja Ihre erste Trainerentlassung, dann auch noch ein Trainer, den Sie geholt haben. Wie lange haben Sie ja mit sich gehadert?
Also zunächst mal muss man sagen, dass ich das jetzt auch in der Konstellation, wie wir jetzt zusammen sind, sehe ich das schon als meine ureigene Aufgabe, dann eben auch so eine Entscheidung dann zu treffen. Ich meine, wenn man Geschäftsführer ist, weiß man, dass man nicht nur befähigt ist, Entscheidungen zu treffen, sondern auch da sollte ich in meiner Rolle nie Angst oder Zweifel an Entscheidungen aufkommen lassen. Und von daher fiel mir die Entscheidung in Summe persönlich, menschlich sicherlich nicht leicht. Das ist ganz klar, weil man natürlich auch einen gemeinsamen Weg verabredet hat, den gemeinsam gehen möchte, den wir auch überaus gut begonnen haben. Und trotzdem inhaltlich zu dem Zeitpunkt, als die Entscheidung anstand, war ich sehr, sehr klar, dass es zu dem Zeitpunkt einfach die einzig richtige Entscheidung ist, eine Veränderung vorzunehmen. Und dementsprechend fiel sie mir dann in dem Fall auch nicht schwer, wenn ich jetzt das Persönliche von dem Sachlichen da trenne. Wichtig ist, dass man natürlich als Führungskraft immer Entscheidungen trifft, die an andernorts bewertet werden und dann vielleicht auch mit ein bisschen Abstand bewertet werden. Und dessen muss man sich bewusst sein. Aber das darf man nie in seinen Entscheidungsprozess mit einbringen. Man muss das machen, wovon man final überzeugt ist. Und es war und ist auch nach wie vor meine Überzeugung, dass es zu dem Zeitpunkt die einzig richtige Entscheidung gewesen ist. Und dementsprechend ist das sehr schade aus allen Perspektiven, aber eben auch in dem Fall einfach auch nicht zu ändern.
Überzeugt waren Sie dann auch davon, dass Florian Fulland der richtige Mann für die Position des Interimstrainers ist, und zwar auch 2 Wochen lang. Können Sie uns da noch mal ganz kurz diese Entscheidung, war das eine bewusste Entscheidung, mit Fulland in diese 2 Spiele zu gehen? Schon vorher, stand die schon vorher fest? Oder ja, was spielt es da für eine Rolle?
Das war zumindest eine bewusste Entscheidung, ihn interimistisch zu berufen, beziehungsweise erstmal zu fragen, ob er das sich überhaupt vorstellen kann, in der Form interimistisch zu übernehmen. Das war ein relativ kurzes Gespräch, und er sich das sehr gut vorstellen konnte. Und ich kenne Florian schon lange, eben auch durch seine Arbeit, die er bei uns in der U19 macht. Ja, wir haben uns regelmäßig ausgetauscht. Er hat bereits bei unserer Mannschaft unter Marco Grote auch hospitiert während seines Fußballlehrerlehrgangs. Dementsprechend sind mir seine Arbeitsweisen und seine Art und Weisen durchaus bekannt gewesen. Und es war auch aus meiner Sicht die absolut richtige Entscheidung, ihn interimistisch das zu übergeben für einen gewissen Zeitraum, um dann wiederum die beste Entscheidung dafür treffen zu können, wer das Ganze dann eben auch entsprechend übernimmt. Und Florian hat, und das habe ich auch schon mehrfach öffentlich betont, jetzt muss ich da auch Ausbeute vielleicht trennen zu den Inhalten, hat das inhaltlich sehr, sehr gut gemacht, hat sofort mit seiner Ansprache, mit seiner Art und Weise ein bisschen was freisetzen können. Ich denke, auch da waren zumindest erste Ansätze im Spiel gegen Heidenheim durchaus erkennbar. Und trotzdem muss man dann sagen, mit dem 2. Spiel in Sandhausen gerade, Herr Küpper hat das auch angesprochen, die Spielgeschichte war dann sicherlich auch etwas, was dazu beigetragen hat, was unterm Strich dabei rausgekommen ist. Deswegen muss ich trotzdem trennen. Florian Fuller hat einen sehr, sehr guten Job in der Phase gemacht. Bin ihm sehr dankbar, dass er das übernommen hat. Und bin auch sehr, sehr froh, dass er jetzt unter Markus Feldhoff weiterhin dabei geblieben ist, weil auch das ein sehr, sehr schönes Zeichen ist, dass wir nur gemeinsam mit allen Kräften, die wir zur Verfügung haben, unsere Ziele erreichen und nicht, eigene Schicksale oder eigene Dinge da eine übergeordnete Rolle spielen. Ich glaube, das ist das Wichtige, und das ist auch das, was ich beim VfL Osnabrück insgesamt wahrnehme, dass wir uns nicht wichtiger nehmen als Einzelperson, sondern für das große Ganze uns hinter diesem Ziel vereinen. Ich glaube, dass uns das gegenüber dem einen oder anderen Standort vielleicht den einen oder anderen Prozentpunkt mehr bringen kann. Was das am Ende wert sein wird, das werden wir Mitte Mai dann sehen.
Wir sind jetzt schon deutlich in der Nachspielzeit. Trotzdem würde ich gerne noch 2 Fragen mit Ihnen durchdribbeln. Und zwar eine unter anderem auch erstmal an Hansi Küpper und dann an Benjamin Schmedes. Der VfL schafft den Klassenerhalt. Wie und weil?
Also ich sage, er schafft ihn ganz, ganz knapp, weil er mit dem Spiel in Nürnberg und mit der, glaube ich, glücklichen Entscheidung für Markus Feldhoff zurückgefunden hat in die Spur.
Und Herr Schmedes?
Ich glaube, weil wir klar sind in dem, was wir tun und uns auch nicht davon abbringen lassen und nicht panisch in irgendeine Richtung uns verändern, die wir nicht können, sondern uns auf unsere Stärken besinnen und die auch durchziehen wollen. Und ich glaube auch, dass der Zusammenhalt insgesamt in unserer Gruppe gefestigt ist, genauso wie auch in dem gesamten, im gesamten Verein. Und dass uns das die notwendigen Prozentpunkte bringt, um am Ende dann auch über dem Strich zu stehen.
Das kann als Schlusswort gelten, Herr Schmedes. Wir haben allerdings noch eine kleine Frage an Sie übrig gelassen, die sich ein bisschen auch aus dieser Woche ergeben hat. Wir haben vor etwa 11 Wochen den Podcast aufgenommen mit Marc Haider und Markus Alvarez. Da ging es darum, wenn Marc Haider sein erstes Zweitligator macht, dann färbt er sich die Haare und den Bart blond. Und ja, so 11,5 Wochen später ist das Ganze jetzt passiert. Marc Haider sieht überragend aus und hat uns auch ein Bild davon zur Verfügung gestellt. Jetzt bietet sich natürlich die Frage an, mit Blick auf das Saisonende, was ungefähr 11,5 Wochen entfernt ist. Was ist denn Benjamin Schmied ist bereit, frisurentechnisch in die Waagschale zu werfen, wenn der Klassenerhalt gelingt. In guter alter Podcast-Tradition.
Ich hätte mich auf jeden Fall zu was überreden lassen, wenn Marc Haider sich nicht blondiert hätte, sondern vielleicht in die rote Richtung gegangen wäre. Das hätte mir sehr viel mehr zugesagt. Und dann hätte ich auch mit mir reden lassen. So ist das Ganze für mich dann ehrlicherweise so, dass ich glaube, nicht noch einen zusätzlichen Anreiz schaffen zu müssen, indem ich mich der Lächerlichkeit preisgebe, dass wir unser Ziel erreichen, sondern ich bin sicher, dass wir das auch ohne diesen Impuls meinerseits gut bewerkstelligen können. Von daher würde ich jetzt nur ungern was anbieten meinerseits.
Wir können es ja mal auf Wiedervorlage legen, wenn es nicht so läuft. Danken auf jeden Fall, also das nochmal als zusätzliche Motivation, das Anreiz, wenn es bei den Jungs hilft. Danken für die Teilnahme heute, für die ausführlichen Antworten und für die Zeit an Hansi Küpper, an Benjamin Schmedes, den Geschäftsführer Sport beim VfL Osnabrück. Weisen die Podcast-Hörer darauf hin, dass wir jede Woche kommen, abrufbar sind auf den üblichen Plattformen Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast und sind nächste Woche am Dienstagabend wieder für Sie da. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und weiterhin viel Erfolg an alle Gesprächspartner.
Tschüss.
Tschüss.
Danke auch. Tschüss.